Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen großartigen Episode des NMAC Podcasts. Heute mit mir im virtuellen Studio der Sören. Hallihallo.
Ja, hallo Arne und hallo Hörerinnen und Hörer.
Haha, und außerdem dabei natürlich der Markus. Hallihallo.
Ja, hi. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Hallo liebe Arne und hallo lieber Sören.
Genau, und wie ihr schon zweimal nun gehört habt und jetzt noch ein drittes Mal, ich bin Arne. Und auch ich begrüße euch natürlich ganz herzlich zu unserer schon 552. Episode. Das muss man sich mal in Wochen vorstellen, das sind
Wahnsinn.
Fast 9 Jahre. Das ist schon krass, ne? Ja, da könnte man eigentlich mal feiern, so. Machen wir heute im Grunde auch, denn wir haben wieder ein Roundup, über das wir reden wollen. Und zwar ist es diesmal, wenn ich mich nicht täusche, ein Retail-Roundup. Das bedeutet, die drei Spiele, die wir besprechen, sind alle auf Cartridge für Nintendo Switch erschienen. Ja. Und da beginnen wir einfach mal chronologisch heute, um euch ein bisschen anzuteasern. Wir machen hier keine Überraschungsfeier, steht ja auch schon im Titel. Wir reden heute über Digimon Story Cyber Sloth.
Sleuth,
Star Trek Prodigy Sleuth.
Okay. Ich glaube, es heißt Sleuth. Es wird Sleuth ausgesprochen.
Über Star Trek Prodigy Supernova und der neueste Titel ist Warhammer 40.000 Bolt Gun.
Also es ist eine bunte Mischung, was man schon an den Namen erkennt.
Total, sehr bunt, aber cool.
Richtig, es ist nicht so ein Flonk oder so, sondern man braucht schon mehrere Wörter im Titel, sonst ist es einfach kein echtes Spiel.
Stimmt, wir hatten letztes Mal irgendwann einen, da hatten wir doch fast jedes Spiel, das nur ein Wort war.
Ja, richtig. Was war denn das? Inscription?
Das war hier Inscription, hier Inculinati.
Ja.
Und wie heißt das nochmal? Das andere mit, ist auch das Mittelalter.
Irgendwas mit P.
Pentiment, genau.
Ja, richtig.
Ja.
Diesmal nicht. Diesmal hauen wir hier voll in die Vollen. Und wir beginnen mit Digimon Story Cyber. Wie war das?
Sleuth, glaube ich, wird es auch.
Sleuth, ja. Das ist nämlich schon 2015 beziehungsweise 2016 erschienen.
Genau, nur damals könnte man sich fragen, da war doch die Switch noch nicht draußen. Denn tatsächlich gab es damals nur für PlayStation, Vita und 4. Aber weswegen wir es dabei haben, liegt daran, dass es 2019, genau genommen, ich habe zwar jetzt nur das deutsche Datum, das ist nämlich der 18. Oktober 2019, eine sogenannte Complete Edition erschienen ist, die halt dann ebenfalls dann auch für die Nintendo Switch erschienen ist, die neben dann halt auch deutschen Bildschirmtexten auch den Zusatzinhalt oder ich glaube, es waren sogar mehrere, ich bin nicht ganz sicher, auf jeden Fall sämtliche Zusatzinhalte, die diese Version beinhaltete, ebenfalls dann verfügbar hat.
Hervorragend. Mhm. Was ist das denn für ein Spiel?
Genau, also ich würde mal so beschreiben, es ist ein rundenbasiertes Rollenspiel mit ein paar Visual Novel Elementen, also oder überspitzt formuliert vielleicht Pokémon mit Visual Novel. Also es ist auf jeden Fall sehr, ja, also rundenbasiert auf Pokémon Niveau würde ich jetzt mal sagen, also es spielt sich ähnlich wie ein Pokémon Spiel auf jeden Fall. Also man sammelt die verschiedenen Digimon, wie sie ja heißen. Nur unter der Prämisse, dass man jetzt nicht wie in Pokémon beispielsweise das Ziel hat, wie es hier immer so gesagt wird, als der Allerbeste zu sein und jeden in Grund und Boden zu stampfen beispielsweise, sondern es ist schon da ein bisschen mehr dahinter, sondern man arbeitet ja als Cyberdetektiv oder beziehungsweise wie es jetzt der englische Untertitel heißt, ich glaube so soll es auch heißen, dann Cyber Sleuth. Und ist halt da bei der, Moment, ich habe mir den Namen nochmal rausgesucht, bei der Kurimi-Detektivagentur angestellt. Da landet man relativ am Anfang schon im Laufe des Spiels und muss dann unter der Dame namens Kuyo Kurimi, also man hört auch schon, es ist ein sehr japanischer Einfluss auf das Spiel, was die Namen angeht, da halt verschiedene Fälle lösen, um halt in der Story weiterzukommen, aber auch von verschiedenen Leuten, die halt in diese Agentur kommen und halt andere komische Probleme haben, wie ein Beispiel ist halt, was man schon am Anfang hat, dass eine Klimaanlage irgendwie nicht funktioniert und halt ständig eisige Luft herausgibt. Und es stellt sich halt schnell daraus, dass es dadurch begründet ist, dass ein Eis-Digimon da halt Schabernack dann halt daran treibt. Und wir haben halt die Aufgabe, in diese Cyberräume zu gehen und dann halt die rundenbasierten Kämpfe zu absolvieren.
Wie genau funktioniert das mit den Cyberräumen? Das habe ich noch nicht verstanden.
Man kann sich so vorstellen, halt der Charakter stellt sich vor einen Fernseher und wird dann halt da eingesaugt. Wir haben da so eine Fähigkeit, sage ich mal, dass es uns erlaubt, da reinzugehen. Man kann sich so vorstellen wie virtuelle Realität, weil es gibt halt auch verschiedene andere Leute, die in diesem Cyberraum sind mit ihren Avataren. Nur halt, das passiert halt dann oft in so Räumen, die halt dann eigentlich eher von so Hackern besetzt sind. Okay. Die halt auch den Großteil der Bösen, sage ich mal, spielen. Und halt da halt es nicht so gut finden oder halt eher für Chaos sorgen, sage ich mal. Und dafür nutzen sie auch die Digimon aus, um halt da für Chaos zu sorgen und halt Konten zu stehlen und halt um Geld zu machen, sage ich mal.
Ja.
Mhm. Wie man das halt so kennt von so Hackerbanden. Ja, genau. Und wir haben halt die Aufgabe, es wird halt immer schwieriger und deswegen müssen wir auch unsere Digimon, wie man das so kennt, beispielsweise von Pokémon auch, die entwickeln. Da gibt es Möglichkeiten dazu. Es gibt halt, jedes Digimon hat, würde ich mal sagen, 3 bis 6 verschiedene Möglichkeiten weiterzuentwickeln. Das hängt halt von den Werten ab, was wir für Optionen übrig haben. Und genau, dann können wir halt die Stufen ändern. Wir können auch zurück wieder gehen, wenn wir halt sagen, wir wollen jetzt noch mal ein anderes ausprobieren. Also ist halt nicht wie in Pokémon beispielsweise da gezwungen, auf einer Stufe zu bleiben, sondern kann auch mal was anderes ausprobieren. Es gibt zwar eine Speicherlimitierung, sage ich mal, also dass man hat am Anfang nur 20 Plätze, aber die kann man dann halt noch, die erweitern sich halt im Laufe des Spiels, dass man nicht halt die Möglichkeit hat, direkt schon zu grinden, um halt zu überlevelt zu sein, sage ich das jetzt mal.
Okay.
Aber ich fand das im Schwierigkeitsgrad bisher jetzt auch nicht so, dass man es übertrieben hat. Genau, ansonsten gibt's halt noch eine sogenannte Farm, wo man die halt dann noch halt aufleveln kann, wenn man halt die halt nicht jetzt gerade im Team hat, zu verfügbar hat, weil man muss schon, das ist noch so ein Kniff, es gibt halt noch so Hackerfähigkeiten, wie beispielsweise, dass man Barrieren öffnen kann, sich Daten beschaffen kann und dafür braucht man gewisse Digimon-Fähigkeiten dafür, also ich glaube, es gibt halt eine Fähigkeit, dass man eine gewisse Anzahl an Leveln haben muss oder halt Typen haben muss. Und dafür ist das dann halt dann sehr hilfreich, um halt dann halt an diese Varianten zu kommen, nenne ich es jetzt mal.
Ich kenne mich jetzt mit Digimon nicht so aus. Funktionieren die genauso wie Pokémon?
Relativ, ja.
Gibt es da gravierende Unterschiede in irgendwas?
Es gibt weniger Typen, nenne ich es jetzt mal. Ich glaube, in dem Spiel nutzen sie nur 5, glaube ich. Also Feuer, Wasser, Pflanze, Wind und dann glaube ich noch Licht und Dunkelheit. Das war's glaube ich schon. Und dann gibt's halt die verschiedenen Level, sage ich es jetzt mal, also Level-Kategorien. Die leveln halt selber. Und dann gibt's halt diese Klassen, was halt die den Wachstum bestimmt. Ich glaube, es gibt halt Ausbildung, Champion, Ultra und halt Mega. Und je nachdem, wie höher dieser Level ist, desto stärker sind sie dann.
Okay.
Also die können dann auch irgendwie so, wie die Pokémon auch so Evolutionsstufen dann quasi.
Genau.
Bekommen, ne? Also die sehen dann anders aus.
Genau, so, ne? Genau so kann man sich das vorstellen. Und im Kampf an selber haben sie dann halt die Möglichkeit, neben einem normalen Angriff auch zu blocken und halt Spezialfähigkeiten zu haben, wie man das auch von Pokémon kennt. Also Elektroschübe, Flammenwerfer oder solche Sachen halt.
Okay.
Genau.
Wie bist du zu dem Spiel gekommen? Vielleicht nochmal dazu.
Ja, also tatsächlich habe ich das schon damals, die Serie kenne ich ja jetzt schon seit der Kindheit und habe ich gern geguckt.
RTL 2.
Ja, genau. Und tatsächlich habe ich das ja schon damals auf der PlayStation gespielt. Aber das Problem ist halt, das ist das auch, was ich schon mal bei Phoenix Wright mal angemerkt habe, es war halt damals nur auf Englisch und wenn ein Spiel einige oder halt zu 80% aus Fachbegriffen besteht, ist zumindest meine persönliche Meinung, dann habe ich es ein bisschen schwieriger da reinzukommen. Also ich habe es halt gespielt und nur halt mit dem Gefühl, so 50% nicht verstanden zu haben von dem Spiel. Und dann dachte ich mir, weil jetzt auch die Switch-Version dann halt im Angebot war und weil ich den Zusatzinhalt gar nicht gespielt hatte bislang, schaue ich mir die auch nochmal an. Den habe ich auch bislang, kann ich auch noch kurz sagen, zu dem Zusatzinhalt schon mal angefangen zu spielen. Und der beleuchtet die Geschichte nochmal aus einem gewissen anderen Aspekt, nämlich, dass wir Teil einer Hackergruppe sind. Und nicht unbedingt, dass es so zeigt, dass es nicht nur Böse gibt, sondern auch da halt auch Abstufungen und halt auch das Ziel haben, für Gerechtigkeit zu sorgen.
Okay.
Aber sonst habe ich bisher noch nicht wirklich gravierende Unterschiede außerhalb der Geschichte gemerkt. Vom Spielprinzip spielt es sich bisher relativ gleich wie auch das Hauptspiel.
Ist das ein lineares Spiel? Ich meine, die Pokémon-Spiele gelten zwar als Rollenspiel, aber in Wirklichkeit folgst du da ja einem ziemlich linearen Pfad. Ist das hier auch so?
Ja, würde ich sagen. Es gibt zwar noch Nebenaufgaben, die man machen kann, beziehungsweise manche muss man sogar machen, manche kann man machen, aber im Prinzip ist es relativ linear. Es gibt unterschiedliche Kapitel und da warten verschiedene Aufgaben, die bewältigt werden müssen.
Okay. Ja, soweit hätte ich dann keine Fragen mehr. Du, Markus.
Ich habe auch keine mehr, nee.
Ja. Also wenn mal, kann ich so sagen, wenn mal eine etwas andere Erfahrung von Pokémon vielleicht ein bisschen satt gesättigt ist oder vielleicht von den neueren Ablegern vielleicht ein bisschen ermüdet ist von den technischen Unzulänglichkeiten, das muss ich wirklich sagen, die gibt es da tatsächlich nicht in dem Spiel. Das läuft flüssig, auch wenn es natürlich nur abgegrenzte Bereiche gibt. Aber es ist auf jeden Fall schon unterhaltsam, würde ich sagen.
Ich finde auch ganz interessant, dass die Digimon-Spiele auch ziemlich einen Fokus legen auf diesen Visual Novel.
Ja, so ein bisschen. Das stimmt.
Noch mehr. Das Neueste, glaube ich, sogar noch mehr, glaube ich.
Ja, ich glaube, das heißt Survive, glaube ich. Das hatte ich auch mal angefangen zu spielen, ja. Mhm. Weil da gibt es noch so verschiedene Auswirkungen, was man in der Geschichte macht und wie man so verschiedene Dialogoptionen auswählt, dass dann die Geschichte da auch einen ganz anderen Verlauf dann nimmt.
Ah ja, okay, also das ist schon ein ganz anderer Ansatz als Pokémon dann eigentlich,
ja,
auch.
Ja, ne? Genau.
Wollte schon irgendwie abgrenzen, aber ist ja ganz cool.
Ja.
Würdest du es empfehlen?
Ja.
Wenn ja, für wen?
Ja, also gut, auf jeden Fall, wer kein Problem hat mit textintensiven Spielen, weil das ist es eigentlich schon. Also es gibt, ich würde sagen, schon zu 50-60% ist das Spiel viel Dialog, auch mit wenig Synchronisation, und die ist dann halt auch nur auf Japanisch. Also das spricht dann wahrscheinlich sehr wenig an. Also da muss man schon natürlich kein Problem mit haben. Auch wenn die Kämpfe auch schon interessant gestaltet sind.
Ja.
Mhm.
Alright.
Ja.
Dann?
Das wäre dann von meiner Seite, ja, zu Digimon Story.
Digimon Story Cyber Sleuth.
Genau.
Jetzt hab ich's. Okay, kommen wir zum nächsten Spiel. Das habe ich gespielt. Es heißt Star Trek Prodigy Supernova und ist 2022 erschienen. Und es basiert auf der gleichnamigen, also zumindest den ersten Teil, Star Trek Prodigy Serie. Die ist bei Nickelodeon erschienen zunächst, dann abgesetzt worden, dann ging sie zu Paramount, dann gab es eine zweite Staffel und dann hat Paramount die nicht ausstrahlen wollen, sondern lieber verkauft. Inzwischen gibt es das bei Netflix zu sehen. Sehr wirre Geschichte und es sieht auch nicht danach aus, als ob es noch mehr Staffeln geben wird, obwohl das tatsächlich eine sehr schöne Serie ist, weil die nämlich Star Trek für Kinder verfügbar macht. Eigentlich ist Star Trek ja wenigstens ab 12, die meisten Sachen tatsächlich ein bisschen, naja, die meisten Sachen ab 12, aber es gibt schon einige, die dann da rausstechen und für Ältere sind. Und Prodigy ist halt quasi ab 0. Und das zeigt sich in diesem Spiel auch wieder, weil die Story von Prodigy nämlich ist, und das Spiel spielt so ab Episode, ich würde sagen, 13 der ersten Staffel von 20 Episoden. Also ne, alles davor sollte man gesehen haben, alles danach muss man noch nicht unbedingt gesehen haben, weil danach ändert sich dann wieder was. Also es ist ein sehr, sehr fester Zeitraum, in dem das spielt, wie das bei Serienspielen immer so ist. Und es handelt von 6 Figuren, die auf einem Gefangenenplaneten sind und dann plötzlich ein Star Trek Raumschiff finden und dann die Crew von diesem Raumschiff werden. Und das sind ganz unterschiedliche Wesen. Einer davon heißt Del, der, man weiß nicht so genau, was er ist. Und eine andere heißt Gwyn Dalla. Und das sind die beiden Figuren, die man am Anfang spielt. Also tatsächlich fängt es an mit einer sehr, sehr schönen gezeichneten Sequenz. Und die wirft uns dann direkt ins Geschehen. Es gibt eine Supernova und die Prodigy stürzt ab. Und alle werden schnell noch rausgebeamt, bevor das Schiff kaputt geht. Und dann landen wir quasi auf so einem Planeten und müssen da dann unsere restliche Crew wiederfinden. Und können dann mit Dell und Gwyn eben die Geschichten, also Dinge machen. Und das Witzige an dem Spiel ist, das ist tatsächlich total auf zwei Spieler ausgelegt. Also es lässt sich auch zu zweit spielen, dann läuft es ein bisschen ruckeliger auf der Switch. Aber es funktioniert tatsächlich trotzdem gut. Ansonsten alleine kannst du einfach die Figuren wechseln, die beiden. Und die haben unterschiedliche Fähigkeiten. Also es fängt damit an, dass Gwyn Dalla im Nahkampf besser ist und Dell eben im Fernkampf, also dann den Phaser länger durchhalten kann, bevor der sich überhitzt. Und es geht dann aber später über sehr, sehr, sehr viele verschiedene Fähigkeiten, die dann mit Rätseln zu tun haben. Also beispielsweise kann Dell dann so Kisten hochheben und Gwyn kann darunter durchklettern. Und dann muss man halt verschiedene Schalterrätsel lösen und verschiedene Leitungsrätsel, also so Strom von A nach B kriegen, damit dann da irgendwo eine Tür aufgeht und so. Das ist tatsächlich ziemlich rätsellastig, das ganze Ding. Man sieht es in so einer schräg von oben Perspektive und es fängt tatsächlich den Stil von der Serie sehr gut ein. Was für meine Kinder ein bisschen schade war, war, dass die deutschen Synchronstimmen andere sind als in der Serie. Also in der Serie beispielsweise wird Janeway von Kathy Honig gesprochen und die spricht es halt in diesem Spiel nicht. Während die englischen Originalstimmen tatsächlich auch in dem Spiel zu finden sind, sind sie das eben im Deutschen leider nicht. Schade, schade. Aber ich finde tatsächlich auch, dass die SynchronsprecherInnen hier ihren Job ganz gut machen. Und das Schöne ist halt, es gibt eine komplette Vertonung auf Deutsch. Das heißt, Kinder müssen nicht unbedingt lesen können, um dieses Spiel zu spielen. Und das macht das Ganze sehr viel einfacher. Jedenfalls grundlegend. Es gibt natürlich durchaus Dinge, die man ihnen als Erwachsener nebenher dann eben erklären muss oder die sie dann ausprobieren müssen. Nämlich zum Beispiel die ganzen Steuerungsoptionen, die stehen natürlich nur da und werden nicht erzählt. So, die werden in Bildern erzählt, aber eben nicht als Sprachausgabe. Und insgesamt ist es tatsächlich ein ganz witziges Spiel. Also, ne, es lässt sich zu zweit spielen, es macht Spaß. Man kann da relativ simplen Wegen folgen, um da zum Ziel zu kommen. Dann gibt's zwischendurch ein bisschen was zu entdecken, so Relikte einzusammeln. Dann gibt's zwischendurch immer mal wieder Kämpfe, die tatsächlich ein bisschen öde sind, weil die immer gleich ablaufen im Grunde. Ne? Es gibt halt Gegner, die greifen auf verschiedene Weise an. Ne? Manche stürmen auf einen zu, andere explodieren, wenn sie gestorben sind. Also, ne, da gibt's ein bisschen Abwechslung, aber es ist jetzt nichts, was mich jedenfalls lange herausfordert. Meine Kinder hingegen, die sind halt 9 und 11, die finden es total großartig. Mit denen habe ich jetzt die Serie gesehen und deswegen auch das Spiel angefangen. Für die ist es genau das Richtige. Nee, die finden tatsächlich das Rumlaufen da in der Welt ein bisschen zu öde, weil da passiert halt nichts, ne? Die Serie hat halt 20 Minuten Folgen oder so. Da passiert erheblich schneller irgendwas Neues als in diesem Spiel. Aber es ist schon cool genug, finde ich. Und sie sind da sehr begeistert. Die fragen mich jetzt jeden Tag, ob sie spielen dürfen. Und ich sage immer, nein, erst aufräumen.
Ja.
Begeistert.
Ja, cool. Ja.
Und ich finde ja tatsächlich insgesamt, dass es viel zu wenig Star Trek-Spiele auf Switch gibt oder überhaupt auf Nintendo-Konsolen. Die meisten sind nicht so wahnsinnig gut. Dies hier ist jetzt auch kein überragend gutes Spiel so, aber es ist für die Zielgruppe, nämlich Kinder, so zwischen, ich sag mal, 8 und 12, ist es hervorragend geeignet. Also es überfordert nicht, es führt ganz, ganz langsam in die neuen verschiedenen Methoden ein, alle immer mit einem direkten Beispiel, so dass du nicht weiterkommst, wenn du es nicht begriffen hast. Und später wird das dann halt tatsächlich für die Rätsel auch benutzt. Also dann musst du anwenden, was du gelernt hast. Das ist also ein lehrreiches Spiel auch, möchte ich sagen, was Rätsellösung angeht. Und natürlich auch dann, wenn man es zu zweit spielt, ist es tatsächlich auch Teamwork. Ne? Da musst du dich absprechen, wer macht was und okay, ich habe das verstanden. Ich muss jetzt hier zuerst die Kiste hochheben und dann kannst du darunter durchkrabbeln und dann auf der anderen Seite machst du dann deinen Arm darüber. Das ist, der Gwyn Dalla hat so eine Waffe, die sie in verschiedene Formen bringen kann und deswegen kann sie auch lange Strecken überwinden. Und dann krabbel ich da an dieser Waffe zu dir und dann sind wir beide rübergekommen. Also, das funktioniert tatsächlich ziemlich gut. Und damit hat das Spiel ziemlich genau das erreicht, was es will. Und ich bin sehr froh, dass ich damals beim Kaufen nur 13 Euro oder so dafür ausgegeben habe, weil das total verramscht worden ist. Kostet eigentlich 50. Aber, also weiß ich nicht, 50 würde ich wahrscheinlich nicht ausgeben. Aber es gibt ja auch Bücherhallen. In Hamburg zum Beispiel gibt es Bücherhallen. Da kann man sich so ein Spiel auch einfach mal ausleihen, dann 2 Wochen lang spielen. Dann ist es auch wahrscheinlich auch durch. Also wir haben es jetzt noch keine 2 Wochen gespielt. Aber irgendwann hat man dann wahrscheinlich alles gesehen. So viel Inhalt hat es nicht.
Aber cool. Ja. Aber in der Original, du hast gesagt, in der Originalvertonung ist dann auch, also Kate Mulgrew spricht dann die Janeway auch und so.
Ja, oder? Ganz genau.
Ah, cool.
Ganz genau. Das ist schon echt cool. Ja. Und natürlich überhaupt in so einer Star Trek-Welt rumzulaufen, ne? Die Prodigy-Brücke, die du nur aus der Serie kennst, dann plötzlich begehen zu können, das ist immer ein Highlight, finde ich. Also ich bin halt Trekkie durch und durch und das finde ich an diesem Spiel auch einfach sehr, sehr cool.
Ja, also ich finde auch, also Star Trek gibt es leider recht wenig Spiele so, ne? Also finde ich auch ein bisschen schade. Ich meine, eignet sich ja eigentlich ziemlich gut. Ich kenne da noch damals hier diese aus den 90er Jahren, diese Adventures da, die waren zum Beispiel ziemlich cool. Und gerade für sowas eignet sich das richtig gut, die Serie, das Universum, finde ich, ne?
Ja. Es gab ja immer mal wieder Versuche, aber die waren alle nicht so erfolgreich, ne? 2009er Star Trek hat zum Beispiel auch so ein Spiel gekriegt, das war aber auch nicht so doll.
Ja. Es gab ja dann auch hier so Voyager, Elite Force und so, das war ja auch ganz cool.
Das war tatsächlich ganz cool und das hat dann rechte Probleme gekriegt und deswegen kann man das praktisch nirgendwo mehr kriegen. Inzwischen gibt es das wieder bei GOG, die sind genau. Da auch Magier, genau. Was das angeht.
Ja, total.
Was Rechte angeht. Ja, also so ein paar Sachen kann man schon machen. Und das neueste Star Trek Spiel, sag ich mal, Resurgence, gibt's leider nicht für Switch. Das würde mich auch nochmal interessieren.
Das war aber eher auch so ein Adventure, glaube ich, oder?
Ja, genau, ja. Mehr so.
So ein bisschen wie die Telltale
Spiele. Genau, das wollte ich auch gerade sagen. So, Telltale gibt's ja nicht mehr, aber die Art der Spiele ist ja, die hat sich irgendwie eingebürgert, der Name. Ja. Also, Star Trek Prodigy Supernova würde ich auf jeden Fall empfehlen, wenn ihr es irgendwo günstig kriegen könnt. Ich weiß nicht, ob es im eShop ist, ehrlich gesagt. Ich hab's halt als Cartridge. Aber gerade zum Weitergeben auch ist es super. Für wenn es durchgespielt ist, kann man das vielleicht irgendwem anders geben, der Kinder mit der Switch hat oder so.
Ja. Ja, wenn die Zielgruppe, ist genau die Zielgruppe halt, ne? Genau.
Ja, ganz genau. Ja, cool. Ja, das habe ich auch in letzter Zeit gespielt, aber da kommen wir später zu. Gut. Dann kommen wir zum nächsten Spiel.
Yes.
Das geht in eine ganz andere Richtung als Kinderspiel,
finde ich. Ja, genau. Ganz genau. Da sind wir nämlich bei Warhammer 40k Bolt Gun. Genau, das habe ich gespielt. Das Spiel ist ursprünglich erschienen am 23. Mai, auch letzten Jahres tatsächlich, ne? Das ist jetzt schon über ein Jahr alt.
Ja.
Und genau, und von Auerok Digital entwickelt, also so eine britische Firma, so viel ich das weiß, ein britisches Studio. Und auf sämtlichen Plattformen erschienen, also auf dem PC und auf allen Konsolen, dann halt auch auf der Switch.
Ja.
Und genau, und es handelt sich halt um First-Person-Shooter, aber jetzt ein Retro-First-Person-Shooter ist es. Also ein sogenannter Boomer-Shooter, ne? Was ja jetzt so
also, in der also ein Shooter für Boomer.
Ja, das ist ja, das finde ich eigentlich einen doofen Ausdruck, ne? Weil Boomer-Shooter würde ja heißen, dass die Generation unserer Eltern das gespielt hat, aber das ist ja nicht so. Das waren ja wir, die das früher in den 90ern gespielt haben. Deshalb Boomer-Shooter für irgendwie Retro-Shooter halt irgendwie, ne?
Ja.
Genau, also ja, ahmt halt von der Optik und vom Spielgefühl halt so diese schnellen Shooter aus den 90ern halt nach. So Doom, Quake, Duke Nukem und so weiter.
Genau.
Ne?
Genau.
Und gibt's ja jetzt relativ viele auch nicht nur. Auch gerade auch, glaube ich, auch wegen diesen ganzen Remakes und Remasters, die es ja jetzt gibt durch von Night Dive Studios und so. Da gab's ja die ganzen Remaster von Quake und was war es denn noch, die ganzen Turoks und hier Exhumed, The Power Slave und so weiter. Die gab's ja, oder hier Star Wars, Dark Forces, genau, gab's ja da schon sehr viel und der Boomer-Shooter oder der Retro-Shooter an sich hat es ja auch irgendwie so ein bisschen etabliert. Da gibt ja da auch Prodeus zum Beispiel als Beispiel, so ein neues Spiel, das hat dieses alte Feeling halt transportieren soll. Und jetzt ist halt Warhammer 40k Bolt Gun spielt halt in dem Universum von Warhammer 40k oder 40.000 halt von Games Workshop. Ne, kennen ja vielleicht viele die Miniaturen, die Tabletop-Strategiespiele. Und ist ein sehr umfangreiches Universum, sehr detailliertes Universum auch. Und genau, das war eigentlich ist eigentlich eine ganz gute Idee, da dieses mal so ein Retro-Shooter in diesem Universum spielen zu lassen. Und interessanterweise ist es tatsächlich, weil ich aber ja auch erst festgestellt habe, als ich es gespielt habe, dass das mehr oder weniger eine Fortsetzung von Warhammer 40k Space Marine halt ist. Das spielt nämlich tatsächlich auf dem gleichen Planeten, auf dem auch Warhammer 40k Space Marine gespielt hat, Graia. Das ist so eine Forge World, also so eine Schmiedewelt, wo halt Waffen für das Imperium hergestellt wird, also so eine Industriewelt. Und die war ja damals von dieser Ork- und Chaos-Invasion gebeutelt und ist jetzt unter Quarantäne. Und es tauchen halt neue Warp-Risse auf und man soll die dann auch als Space Marine, als Ultramarine namens Malum Kado, glaube ich, wieder ausgesprochen, soll man dann diese Warp-Risse untersuchen und trifft dann natürlich dann auf der Oberfläche von dem Planeten auf jede Menge Feinde. In diesem Fall ist es Chaos, Kultisten, Chaos Space Marines und Dämonen und ballert sich da, wie das Zeug hält, durch diese ganzen Gegner durch. Und genau, es ist halt dünn, die Story ist halt recht dünn, wenn man so will.
spielt man das denn wegen der Story?
Ah. Ich glaube, dieses Spiel tatsächlich nicht. Also so ein Retro-Shooter spielt man ja nicht wegen der Story. Ne? Und genau, also das Spiel ist halt auch wie so ein klassischer Shooter in drei Kapitel aufgeteilt, also drei Episoden. Ich glaube, neun Level oder so. Und ja, die Steuerung ist typisch halt sehr schnell. Man ballert halt, wie das Zeug hält. Also am Anfang hat man nur das Kettenschwert. Auch übliche Waffe im 40K-Universum, bekommt dann als nächstes noch die Bolt Gun und noch, ich glaube, noch sechs weitere Waffen. Und ja, genau, und schießt sich da durch Kultisten. Und ist halt ein üblicher Shoot, wirklich wie so aufgebaut, wie so ein Shooter aus dieser Zeit, aus den 90er Jahren, mit sehr verwinkelten, labyrinthartigen Level. Man muss Schlüssel finden, um Türen zu öffnen und dann am Ende den Ausgang zu finden. Dann gibt's noch Geheimräume, die man finden kann. Und ja, man muss bis zum Ausgang kommen. Und am Ende gibt es noch eine Auflistung, wie viele Gegner man getötet hat, wie viele Secrets man gefunden hat, wie viele Items man aufgesammelt hat. Also wirklich so ein Retro-Shooter ohne viel Schnörkel, muss man sagen. Ja. Und ja, also was wirklich cool ist, also für Kenner des Universums so, sind halt die Gegner sind sehr detailreich gestaltet. Also man erkennt die sofort, ne, was es darstellen soll. Ob es jetzt die Dämonen sind, ob es jetzt Nurglings sind oder Horror oder Chaos Space Marines und so, erkennt man sofort, wenn man die Miniaturen kennt. Und ja, es ist ein sehr nett gemachtes Spiel. Also macht Laune, diese typisch schnelle Gameplay, ist jetzt aber auch nichts Neues in dem Sinne. Ne? Also es ist jetzt nicht wirklich, dass es dem Genre jetzt irgendwie besonders viel Neues hinzufügt oder so. Ne? Es ist wirklich ein klassischer Retro-Shooter ohne viel Schnörkel im 40K-Universum.
Ja.
Das Einzige ist, dass so ab der, ja, etwas über die Hälfte des Spiels geht ein bisschen die Luft raus, weil dann hat man alle Gegnertypen gesehen und alle Waffen auch aufgesammelt. Da kommt dann nicht mehr so viel Neues dazu, leider. Das ist dann irgendwie so ein bisschen schade. Aber ja, ist halt, ja. Genau.
Aber es gibt auch Geheimnisse auch zu entdecken, oder? Reichen die dich denn nicht weiter zu spielen?
Das auf jeden Fall, natürlich. Man macht immer wieder Bock, eine Runde zu spielen. Nur es ist dann halt ab einer gewissen Zeit kommt halt vom Gameplay jetzt nichts Neues mehr dazu. Es gibt halt drei,
ach so, ja,
okay, ne, drei Bossgegner. Halt jede Episode hat einen Bossgegner. Und genau, deshalb so, jede Gegnerart hat ja auch die eigene Waffe und wie man die am besten, ne, wie das so typisch ist in diesem Spiel, ne? Und es sind eigentlich auch recht viele unterschiedliche Gegner tatsächlich, aber irgendwann ist halt Schluss. So, da kommt nichts Neues mehr. Ne?
Ja.
Genau. Ist aber ganz cool gemacht. Es gibt mittlerweile auch, wie ich gesehen habe, auch einen DLC, der heißt Forges of Corruption. Das ist so ein Expansion. Ich nehme an, bin jetzt nicht genau sicher, was es beinhaltet. Ich nehme an, das ist eine neue Episode und kostet 6 €.
Okay.
Ne? Ja. Genau. Und wie gesagt, ich habe das Spiel auch immer schon die ganze Zeit schon auf der Wunschliste gehabt als alter Warhammer 40K-Hase. Noch damals habe ich ja auch die Miniaturen bemalt und so, schon was länger her mittlerweile. Und lese aber immer mal wieder so ein Buch aus dem Universum und so. Deshalb bin ich da irgendwie noch verbunden mit dem Universum. Und ja, deshalb habe ich es auf der Wunschliste gehabt. Und dann war halt der Prime Day und da war das runtergesetzt auf 20 € und dann habe ich es mir geschnappt bei Amazon.
Sehr gut.
Genau. Ja. Und insgesamt kostet das Spiel, glaube ich, momentan 20 € digital und ich glaube normalerweise so um die 30 bis 40 € als Retail-Version.
Genau. Ja, genau so. 22 digital kostet es gerade.
Genau, ganz genau.
Ja.
Ja. Und das ist halt wirklich.
Nix.
Nee, also es ist halt wirklich auch. Ich meine, der erste Trailer, der von dem Spiel kam, der ist halt so wirklich so auf dieses 90er-Jahre-Retro-Ding. Da ist dann einer unterm Dach, der öffnet so alte Kartons und da sind dann alte Warhammer-Figuren drin, eine alte Tastatur und ein alter Monitor. Und dann findet er da eine Diskette, wo dann Warhammer 40k Boltgun draufsteht. Also es ist wirklich so gemacht, so. Soll unsere Generation irgendwie ansprechen, glaube ich.
Ja, ne? Ja, auf jeden Fall. Es gibt ja tatsächlich regelmäßig so Shooter, die schnellen Shooter von damals kennenden Leute ansprechen sollen. Das fing damals an, würde ich sagen, mit Serious Sam. Da gab es ja auch mehrere Versionen von. Dann gab es zwischendurch noch sowas wie Frontschweine. Dann gab es, das sind die neuen Dooms, natürlich sind auch volle Leute
auf diese Schiene. Die sind auch auf der Schiene, ganz genau.
Und Boltgun eben jetzt auch, also ne, so schnelle Shooter, die machen ja auch einfach Spaß, weil du da relativ wenig denken musst und relativ entspannt einfach alles niedermetzeln kannst.
Genau, obwohl ich finde ja, die beiden neuen Dooms, die sind ja da noch sehr anspruchsvoll. Da muss man ja wirklich schon immer in Bewegung bleiben und, ne, also das ist schon relativ adrenalinfördernd. So, ne?
Das auf jeden Fall, klar, aber das haben ja die anderen Spiele auch gemacht. Ne? Also die Serious Sam und die alten Dooms, da warst du ja auch ständig irgendwie am schwitzen, weil da sonst was passieren kann.
Genau. Ja, also wie gesagt, also für Freunde von dem 40k-Universum und für Fans von alten Shootern auf jeden Fall empfehlenswert, wie ich finde. Definitiv.
Das klingt total super. Ich werde mir das bei Zeiten auch noch zulegen.
Ja, macht Bock. Definitiv.
Ne? Ist aber auch nur Singleplayer, richtig?
Komplett, genau. Also es ist komplett Singleplayer, also hat weder Koop noch irgendwie ein Deathmatch oder sowas. Also
hervorragend.
Wird, ne, absolut. Einzig nur Singleplayer, sonst nichts. Ganz genau.
Ja.
Ganz genau.
Alles klar. Abschließende Worte dazu?
For the Emperor. Keine Ahnung, ich weiß es nicht.
Alright. Cool. Achso, und es ist natürlich massig Blut drin, also deswegen nichts für Kinder.
Nee, definitiv nicht.
Guti. Dann kommen wir nun zu unserer beliebtesten Kategorie. Was haben wir denn letzte Woche gespielt?
Ja, ich glaube, Arne, wir beide haben relativ alt in die Kiste gegriffen. Kann das sein?
das kann sein, ja. Ich fange einfach mal an. Ich habe nämlich tatsächlich jetzt anlässlich der Olympischen Spiele, die wir zum Zeitpunkt der Aufnahme gerade haben, habe ich Summer Games gespielt, und zwar die C64-Version.
Der Joystick-Zerstörer.
Ja, genau, auf dem Evercade. Auf dem Evercade Versus genau genommen, und da habe ich einen Arcade-Stick angeschlossen, um es zu spielen. Und ich finde es total charmant. Ich habe das angeschmissen so, weil ich dachte, es passt ja ganz gut zum Thema. Und dann kam meine Frau rein und hat gesagt, wie geil, das habe ich früher auch gespielt, lass mich. Und dann hat sie erst mal 20 Minuten gespielt, aber sie ist dann auch relativ schnell zu begeistern und dann war sie auch durch mit dem Thema. Ich finde es halt ganz cool, das Spiel, weil da gibt es halt irgendwie so 8 Minispiele, sag ich mal, wo man sich in einzelnen Disziplinen behaupten kann. Davon sind je 2 sehr ähnlich, also im Grunde gibt es nur 6 verschiedene Sachen. Und die machen aber tatsächlich Spaß. Turmspringen zum Beispiel, da kannst du dir einfach immer was Neues ausdenken und den Stick in verschiedene Richtungen drücken und dann drehst du dich halt mal vorwärts, mal rückwärts und kriegst dann halt am Ende 0 Punkte, weil es leider doch wieder ein Bauchklatscher geworden ist. Also es ist schon ein sehr witziges Spiel. Das habe ich jetzt eine Weile gespielt.
Lustig. Also ich weiß halt damals, dass da gab es, ich weiß nicht, wo man den Joystick so schnell hin und her rütteln muss. War das
ja, genau.
Weitsprung oder was war das?
Nee, Sprinten ist das
hier. Sprinten einfach, genau. Ja, genau. Das ist dieser legendäre Joystick-Zertrümmerer, ne?
Ganz
da,
genau,
da sind bestimmt ganz viele Joysticks den Bach runtergegangen, glaube ich.
Ja, das ging dann so. Ja. Was hast du denn gespielt, Markus?
Ich habe weiter Legend of Heroes Trails to Daybreak gespielt. Das hatte ich mit Arne mit Alex im letzten Podcast besprochen. Und ich bei so langen Rollenspielen lasse ich mir mittlerweile her echt wahnsinnig viel Zeit, muss ich sagen. Man hat ja auch heutzutage gar nicht mehr so viel Zeit, da irgendwie die so schnell zu schaffen. Und ich bin halt immer noch dran und bin mir mittlerweile fast, ich glaube, 45 Stunden oder so. Ich habe über die Hälfte mittlerweile schon geschafft und ja, gefällt mir auch sehr gut, obwohl es auch ein sehr textlastiges Spiel ist. Also man muss schon sehr viel lesen und halt auch Englisch, ist halt nur auf Englisch verfügbar. Und ja, gut, macht mir jetzt nichts aus, aber ne, also Ich lasse mir wirklich dabei Zeit. Also das wird mich auch wahrscheinlich noch ein paar Wochen beschäftigen, nehme ich an. Und ansonsten, was aber wesentlich interessanter ist, ich habe in der letzten Woche sehr viele Dokumentationen über den Sega Saturn gesehen und über ganz abgefahrene Spiele, die ich auch noch nicht kannte tatsächlich. Und was mich, ich habe einen Sega Saturn, noch damals mir auch zugelegt in den 90ern, hatte ich vor der PlayStation sogar. Und das hat mich dazu gebracht, den Saturn tatsächlich rauszukramen, anzuschließen. Und auch gar nicht so einfach, aber ja. Und habe dann einfach mal ein paar Spiele nochmal draufgespielt. Hab dann aber schnell von dem Saturn selber abgenommen, habe einen Emulator genommen. Die Sega Saturn Emulatoren funktionieren auch gut mit den Originaldiscs dann. Das kann man gut machen. Und und da habe ich dann Panzer Dragoon Saga gespielt. Ich habe das Spiel ja tatsächlich und das habe ich gespielt. Das ist eines meiner Lieblingsspiele von damals. Guardian Heroes finde ich super. Habe ich gespielt. Und dann habe ich mit mir tatsächlich über eBay noch ein Spiel geholt, was ich da in einer von diesen YouTube-Dokumentationen da gesehen habe. Lunacy. Das ist ein sehr abgefahrenes japanisches Adventure. Das habe ich mir tatsächlich bei eBay organisiert und habe es dann jetzt zum Wochenende bekommen und habe es vorgestern gespielt. Ja. Sehr interessant, mal wieder den Sega Saturn rauszuholen. Das System ist sehr interessant und hat auch schon einige Schätze, muss ich sagen, die auch bis jetzt nicht portiert worden sind oder so. Also schon sehr abgefahrene Sachen dabei. Ja.
Die Konsole selber, ist die irgendwie, sind da irgendwelche Sachen über die Jahre kaputt gegangen und du willst die nicht mehr benutzen deswegen?
Nee, aber ich bin da, tatsächlich nicht, aber ich bin so ein bisschen vorsichtig dabei einfach. Ich habe dann gedacht, dann geht's vielleicht einfacher, wenn ich einen Emulator nehme.
Ja, okay.
Habe ich das gedacht. Ne? Und der eine, den ich habe, der ist halt wirklich, der nutzt nur Original-Discs und konnte ich die da auch ganz gut verwenden. Mein PC hat ja tatsächlich noch ein CD-Laufwerk. Unfassbar.
Ja.
mein Desktop-PC, genau.
Ja.
Ganz genau.
Alright.
Mhm.
Sören, was hast du denn gespielt? Auch so alte Knacker?
Tatsächlich nicht. Tatsächlich sind meine Spiele, würde ich vielleicht sagen, doch in etwas andere Richtung. Also glaube ich nicht ganz so alt. Aber vorher wollte ich noch eine Anmerkung noch zu Digimon Story machen, weil mir das gerade noch aufgefallen ist. Wer daran Interesse noch hat an dem Spiel, der sollte sich vielleicht beim eShop schauen, weil da gibt's bis, wenn der Podcast am Mittwoch rauskommt, also bis zum 8. August 2024, ein Angebot, wo das Spiel nur 10 Euro kostet. Und das finde ich für das Spiel wirklich ein sehr guter Preis, muss ich sagen.
Ja, sehr gut.
Ja, cool. Also wer da noch Interesse hat. Ja, was habe ich diese Woche gespielt noch außer Digimon? Ich habe Luigi's Mansion 2 HD gespielt, was wir auch vor kurzem im Podcast haben. Ich habe es zwar schon auf dem 3DS gespielt, aber fand es schon damals sehr gut und wollte jetzt auch nochmal auf der Switch erleben mit der HD-Anpassung, vor allen Dingen grafischer Natur. Aber ich muss immer noch sagen, die anderen zwei Teile sind, was das Gameplay angeht und dem Konzept doch noch ein bisschen besser. Aber unterhaltsam ist das Spiel immer noch, alle Frage. Und dann habe ich noch eine Runde mal wieder Mario Kart 8 Deluxe online gespielt mit Freunden.
Oh, ja, also cool. Doch ein Klassiker.
Ja,
ich meine, Mario Kart 8 ist ja inzwischen auch schon 10 Jahre alt.
Wahnsinn. Stimmt. Glaubt man kaum. Aber ich merk auch mittlerweile, vor allen Dingen durch diese neuen Strecken, die es hier gibt, vor allen Dingen bei den Tourstrecken, ich glaube, die werde ich mir nie merken können, wie die Streckenverlauf ist. Und weil so oft passiert es mir immer noch, dass ich da an Wände fahre und ja, nicht ganz die richtigen Abzweigungen nehme und
ja.
Aber unterhaltsam ist es natürlich immer noch. Auch wenn es natürlich,
ja, inzwischen auch,
wenn es auch chaotisch
ist. Es sind ja inzwischen
kann,
auch wahnsinnig viele Strecken, oder?
Ja, das stimmt.
Aber alle nur als Download, ne? Also das ist irgendwie, die sind irgendwie, ne? Oder?
Ja, bislang. Ja, also mit der nächsten Konsole kann sie dann noch eine Super Mario, wie heißt das, Mario Kart 8 Deluxe Complete
genau,
Edition.
Genau, Complete Edition.
Ja, genau.
Alle drauf. Genau, stimmt.
Anniversary Edition oder so? Ja. Wir werden sehen.
Ja, genau.
Alright, damit sind wir dann im Grunde durch für diese Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Das heißt, mich nicht, denn ich weiß überhaupt nicht, was das für ein Spiel ist. Nämlich redet irgendjemand nächste Woche über Ace Combat 7 Skies Unknown.
Ja, das ist ein absolut fantastisches Spiel. Ein absolut fantastisches Spiel.
Ich bin gespannt, was darüber zu erfahren. Ich werde es auf jeden Fall hören.
Ja, sehr cool. Sehr cool. Ist das die Umsetzung von einem, von einem PlayStation 4 hier? Also das Ace Combat 7 ist schon was älter, schon von 2019. Und das ist jetzt die Switch-Umsetzung, ist jetzt rausgekommen. Und das ist sehr überraschend gut, weil es ist halt ein Flugspiel, ja, also man mit Kampfflugzeugen und sehr Arcade-mäßig und ja, also sehr, sehr cooles Spiel, sehr gut.
Cool, sehr gut. Dann lasse ich mich überraschen nächste Woche. Bis dahin, spielt schön und wir hören uns wieder. Ciao, ciao.
Bis dann, tschüss.
Tschüss.